Liebe Gemeinde, eine ältere Dame aus unseren Kreisen hier reiste neulich in ihre alte Heimat. Und dort angekommen erfuhr sie, dass ein älterer Bekannter im Sterben lag. Sie hatte die Möglichkeit, ihn zu besuchen, mit ihm zu beten. Es war genau der richtige Augenblick. Und als sie davon erzählte, sagte sie uns, es ist so ermutigend, wie Gott unser Leben führt. Und wie Gott sich auch um das Zusammentreffen der richtigen Umstände kümmert. Manchmal kann man das richtig sehen. Ich war gerade zum rechten Zeitpunkt da. Auch unser Predigttext, so scheint es mir, ist uns von Gott gerade zum rechten Zeitpunkt auf die Tagesordnung gesetzt. Im Rahmen unserer Predigtreihe zum Timotheusbrief. Zurzeit bereiten wir uns, ja, Bruder Norzig sagte das schon, auf die Berufung der Gemeindeältesten für die nächste Wahlperiode vor. In diesen Tagen geht der Brief heraus. Sie können ihn auch heute schon bekommen, die Gemeindeglieder. Und in 5 bis 6 Wochen wird dann die Gemeindeversammlung stattfinden. Ich denke, es sind genau 5 Wochen. Und währenddessen kommen wir nun in unserer Predigtreihe über die sogenannten Pastoralbriefe. Ausgerechnet heute an jene Stelle, wo Paulus das Thema behandelt. Welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen, der Gemeindeältester werden will oder soll? Und wir würden wahrscheinlich formulieren, welche Fähigkeiten sollen Gemeindeleiter haben? Aber das ist noch die Frage, ob man das als Fähigkeiten bezeichnen kann, was Paulus hier auflistet. In der Kirchengeschichte gab es ja auch immer wieder Stimmen, die fragten, ja, brauchen wir denn überhaupt sowas wie eine Gemeindeleitung und Gemeindeleiter? Wenn Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist und wenn Jesus die Gemeinde durch den Heiligen Geist lenkt, was er ja tut, warum braucht man dann noch menschliche Leiter? So wurde von Zeit zu Zeit immer wieder gefragt, warum braucht man dann noch menschliche Gemeindeleiter? Machen die das nicht nur unnötig kompliziert? Sollte man sich nicht lieber darauf verlassen, dass der Heilige Geist die Gemeinde direkt führt und dann jeder schon weiß, was er zu tun hat? Das Neue Testament aber zeigt uns von Anfang an, die Gemeinde braucht eine solide Leitung, an der Jesus Menschen beteiligt. Das war von Anfang an sein Prinzip. Auch Christen sind, wie wir ja wissen, noch Sünder. Und wenn es keine klaren Strukturen gibt, keine Transparenz, keine deutliche Aufteilung der Verantwortung, dann setzen sich in der Regel diejenigen durch, die ihre Ellenbogen am kräftigsten einsetzen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und außerdem, die Botschaft der Gemeinde ist ja von Anfang an angegriffen worden. Von Anfang an. Und darum hat Jesus von Anfang an größten Wert darauf gelegt, dass seine Leute die Wahrheit treu bewahren und gegen Verfälschung schützen. Das ist die Aufgabe jedes Christen, aber es ist besonders auch die Aufgabe der Gemeindeleiter. Und dafür hatte unser Herr zunächst seine Apostel eingesetzt. Die mussten dann einen Generationenvertrag auf den Weg bringen für die Zeit nach ihrem Wirken. Und wir haben das am Anfang unseres Timotheusbriefes ja auch gesehen, wie Paulus den Timotheus in diesen Generationenvertrag hineinnimmt, ganz am Anfang des Briefes. Paulus, den Apostel Jesu Christi, an Timotheus, meinen echten Sohn im Glauben. Und wie er sagt, du sollst jetzt in die Verantwortung mit hineinwachsen, Timotheus. Und weil Paulus nicht mehr viel Zeit bleibt auf dieser Erde, und das weiß er auch, will er einzelne Mitarbeiter nochmal gezielt stärken. Und sie in eine größere Verantwortung hineinziehen. Das ist die Situation. Er will sie auf ihre wachsenden Aufgaben vorbereiten, unter anderem Timotheus und Titus, und dadurch sind ja auch diese Briefe entstanden. Paulus weiß, die Stafette muss rechtzeitig weitergegeben werden. Das ist wie beim Staffellauf, da muss der Stab immer innerhalb einer bestimmten Zone übergeben werden, und wenn das nicht rechtzeitig geschieht und die Markierung überschritten wird, dann wird die Mannschaft disqualifiziert. Es muss rechtzeitig erfolgen. Die Übergabe nicht zu früh und nicht zu spät. Und da Timotheus und Titus nicht überall sein können und nicht alles selbst machen können, sollen sie nun ihrerseits für die einzelnen Gemeinden neue Leiter einsetzen. Titus zum Beispiel auf der Insel Kreta. schreibt Paulus in Titus 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, damit du überall in den Städten Älteste einsetzen solltest. Paulus nennt aber nicht nur die Aufgabe, sondern er gibt dem Titus auch gleich die Maßstäbe mit an die Hand, nach denen er die Leiter aussuchen soll. Und dem Timotheus genauso. Und klar, Timotheus und Titus stellen noch so eine Art Brücke zu den Aposteln dar. Sie haben noch den persönlichen Kontakt zur Apostelgeneration. Und dann muss der Generationenvertrag trotzdem weitergehen. Auch Titus und Timotheus werden nicht immer auf der Erde sein. Auch in den folgenden Jahrhunderten wird die Gemeinde Jesu Leitung und Leiter benötigen. Und irgendwann im Jahr 2011 steht dann eine bekennende evangelische Gemeinde in Hannover auch wieder vor der Aufgabe, ihre Gemeindeleiter zu berufen. Und für die alle hat Paulus damals aufgeschrieben, welche Leitlinien dabei zu beachten sind, wenn eine Gemeinde ihre Leiter aufstellt und beruft. Leitlinien für Leiter. Das ist unser Thema heute Morgen. Wenn Sie mitschreiben wollen, Leitlinien für Leiter. Wir können nicht mehr Paulus oder Timotheus persönlich befragen, aber wir haben eben diese schriftlichen Informationen vorliegen, auch die Sie in Ihren Händen halten jetzt. Und wir dürfen den Herrn Jesus persönlich befragen und persönlich bitten, dass er uns hilft, diese Leitlinien richtig zu verstehen und auf unsere Situation konkret anzuwenden. Und das wollen wir jetzt tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du auch gegenwärtig bist, wie du es versprochen hast. Und hilf uns, das Recht zu verstehen und daraus auch die Konsequenzen zu ziehen, die du gezogen haben willst. Bitte führe uns auch an diesem Punkt, lieber Herr. Und segne uns, wenn wir dein Wort miteinander studieren. Amen. So führt unser Herr seine Gemeinde bis heute. Er leitet sie durch sein Wort und durch Menschen, die er damit beauftragt, dieses Wort zu bewahren, dieses Wort weiterzugeben und dieses Wort auf die aktuelle Situation anzuwenden. So führt unser Herr. Und es ist die beständige Verantwortung der ganzen Gemeinde, also aller, die dem Herrn Jesus nachfolgen, selbst aufmerksam in diesem Wort zu leben, dieses Wort im eigenen Umfeld selbst weiterzugeben, darauf zu achten, dass die Leiter der Gemeinde sich an dieses Wort halten und dann die Leiter in ihrem Dienst zu unterstützen. Das haben die Reformatoren das Priestertum aller Gläubigen genannt. Also das ein mündiges Christsein, würden wir heute etwas moderner formulieren. Dass die nicht sagen, naja, die Leiter, die sind ja dazu berufen, die machen das schon. Sondern dass jeder Christ mit der Bibel in der Hand diesen Dienst begleitet und auf den Knien ihn unterstützt. Wenn Gemeindeleitung gut funktionieren soll, dann müssen alle Beteiligten dabei mitwirken. Und so steht es auch im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17, wo der Schreiber sagt, gehorcht euren Lehrern oder Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, damit sie diesen Dienst mit Freuden tun. Und nun gibt es zu diesen Leitlinien zwei Schlüsselstellen. Einmal in Titus 1, Vers 5 bis 9 und dann unser Text hier, 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Dieser Text ist ausführlicher und ohnehin von der Predigtreihe her dran und deswegen setzen wir jetzt dort an. Leitlinien für Leiter. Wir lesen diesen Text zunächst im Zusammenhang. Da schreibt Paulus, dass es gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Da steht wörtlich eigentlich eine schöne Aufgabe. Eine schöne Aufgabe oder ein köstliches Werk, hat Luther übersetzt. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, also keiner, der frisch bekehrt ist. damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Paulus beginnt diese Aufstellung mit einem doppelten Signal. Zunächst mit dieser liturgischen Formel, das ist gewisslich wahr. Das ist so, als wenn der Herr Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch. Ausrufezeichen. Paulus benutzt diese Formel wie einen roten Teppich für das, was dann folgt. Und so hat er das schon in Kapitel 1, Vers 15 bei diesem wichtigen Vers gesagt, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Und jetzt wieder, das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, dann begehrt er ein schönes Amt. Das ist das eine Signal. Und das andere Signal ist eben dieser Hinweis, dass das wirklich eine schöne Aufgabe ist, eine kostbare Aufgabe. Eine hohe Aufgabe könnte fast etwas missverständlich sein, als wäre es so etwas Abgehobenes. Eher schön, kostbar. Warum? Was steckt eigentlich hinter diesem Dienst? Der Begriff Bischofsamt ist missverständlich, weil wir uns immer die Bischöfe heute so vorstellen. Wörtlich steht hier eigentlich Aufseher, ein Aufseheramt oder ein Leiter. Und Titus nennt dieselben Leute Älteste. Und im Neuen Testament wird deutlich, Aufseher und Älteste, das ist die gleiche Aufgabe, das sind die gleichen Leute. Aufseher Episkopos und Ältester Presbyteros, das ist jeweils die gleiche Funktion. Es geht um Führung einer Gemeinde und der Begriff Ältester zeigt nochmal, da geht es um die geistliche Reife, die Voraussetzung dafür ist. Nicht unbedingt das menschliche Alter. Und Aufseher, das heißt, da muss jemand andere anleiten und auf sie achten, fürsorglich auf sie achten. Deswegen verwendet das Neue Testament ja auch das Bild vom Hirten für die Gemeindeleiter, die fürsorglich auf ihre Herde achten. Bruder Nordsieg hat uns den Text aus 1. Petrus 5 ja gerade vorgelesen. Und dazu ist pro Gemeinde, und das ist jetzt interessant, nicht jeweils eine Einzelperson vorgesehen, sondern diese Leitungsaufgabe soll von einer Mannschaft wahrgenommen werden, von mehreren. Schon die Apostel waren ein Team. Und als Paulus in Ephesus die Ältesten zusammenruft, in Apostelgeschichte 20, da sind es mehrere. Natürlich, das Neue Testament kennt herausragende einzelne Führungspersönlichkeiten. Gott macht Geschichte immer wieder durch einzelne Menschen. Aber wenn das Neue Testament die Leitung von Gemeinden beschreibt, dann geht es nicht um einen mächtigen Bischof an der Spitze, der alles alleine bestimmt und entscheidet, sondern es geht um einen Kreis von Brüdern. Das ist das Prinzip. Ein Kreis von Brüdern. Philipper 1, Vers 1 heißt es etwa Paulus und Timotheus an alle Heiligen in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Es sind also immer mehrere Bischöfe, hier auch im Plural. Und diese Brüder, die müssen nicht alle das Gleiche tun. Die können sich die Aufgaben untereinander durchaus teilen. Haben wir auch im Neuen Testament Hinweise dafür. Aber sie tragen gemeinsam die geistliche Verantwortung. Sie tragen die geistliche Verantwortung für den theologischen Kurs. Sie tragen die geistliche Verantwortung für die Personalentscheidungen. Sie tragen die geistliche Verantwortung für die seelsorgerlichen Entscheidungen. Und sie tragen diese Verantwortung immer gemeinsam. Deswegen müssen sie gemeinsam zu diesen Entscheidungen finden. Und sie müssen das gemeinsam vor Gott prüfen. Sie müssen das gemeinsam durchsetzen. Und sie müssen dann auch gemeinsam ihren Kopf dafür hinhalten. Vor Gott und den Menschen. Diese Aufgabe, sagt Paulus, ist schön. So wie jeder Dienst in der Gemeinde einen ganz besonderen Glanz hat und uns auch Freude bringt. Aber auch Leiden. Es ist schön, sich für Gottes Wahrheit einzusetzen und sie gegen Irrlehren zu verteidigen. Das ist schön, es ist schwer und es ist schön. Aber es ist eben auch schwer. Es kostet Mühe, manchmal Tränen. Man muss Schläge einstecken und Rückschläge und Ungerechtigkeiten. Und es gibt Tage, da spürt man als Gemeindeleitung die Last der Verantwortung wie einen Zementblock auf den Schultern. Leiter sollen ein Vorbild sein für die Gemeinde, auch was ihre Verbindlichkeit angeht, ihre Treue, ihre Einsatzbereitschaft. Leiter stehen, ob sie das wollen oder nicht, immer unter besonderer Beobachtung. Und dennoch sind sie zugleich Sünder, wie alle anderen Christen auch. Sie sind noch keine vollkommenen Christen. Das werden wir alle erst im Himmel sein. Und das macht die Sache so schwierig. Einerseits der Anspruch und andererseits diese Realität, dass man auch selbst als Leiter um diese Spannung weiß. Das steht einem deutlich vor Augen. Also wer nur einen einfachen Weg sucht, sein Selbstbewusstsein aufzumühlen, der würde nicht glücklich werden mit diesem Dienst. Und der würde sehr bald merken, dass das nicht funktioniert. Der würde auch die Belastung nicht ertragen, die das mit sich bringt. Und trotzdem spricht Paulus hier von Leuten, die einen solchen Dienst begehren. Begehren, anstreben. Was heißt das? Wir denken da schnell an Politiker. Ja, an einen Politiker, der ein bestimmtes Amt begehrt, um damit Karriere zu machen. Und in Interviews tut er dann ja meistens bescheiden und sagt, ja, eigentlich wäre ich froh, wenn dieses Amt an mir vorbeiginge. Aber wenn die Partei mich ruft, dann bin ich natürlich da. Wann ist eigentlich der nächste Parteitag, für den ich meine Bewerbung abgeben kann? So ein Begehren meint Paulus hier nicht. Dass jemand aus Ehrgeiz unbedingt Gemeindeleiter werden will. Und in Ephesus hätte wohl auch keiner den Ehrgeiz gehabt, weil das ein sehr gefährliches Amt war und man dadurch leicht in Verfolgung geraten konnte. Sondern Begehren heißt, da ist jemand innerlich bereit geworden. Dieses Bereitwerden kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Da sagt jemand, Herr, wenn du willst und wenn die Gemeinde das bestätigt, dann bin ich bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen. Ich weiß um meine Grenzen, Herr. Ich weiß, dass ich kein idealer Kandidat bin. Aber wenn du das wirklich willst, dann bin ich bereit. Ein Amt begehren. Und gut, sagt Paulus, das ist eine wunderbare Aufgabe. Und nun überschlage die Kosten. Hier sind die Leitlinien, die Kriterien für Älteste, für Aufseher. An diesen Kriterien kannst du dich selbst prüfen. Und mit Hilfe dieser Kriterien kann die Gemeinde jene Männer prüfen, die dann für diesen Dienst bereitstehen. Und das Ganze beginnt mit dem Begriff untadelig. Ein Bischof soll untadelig sein. Das steht wie ein Motto über dieser ganzen Liste. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Bei Titus steht ein ganz ähnliches Wort. Die Einzelheiten, die dann folgen, beschreiben also alle, was untadelig bedeutet, was das heißt. Unantastbar, unbescholten, kann man das auch übersetzen. Das heißt nicht sündlos, denn dann gäbe es keine Gemeindeleiter auf dieser Erde, wenn untadelig sündlos heißen würde. Aber es heißt integer, grundsätzlich glaubwürdig, als Vorbild tauglich. Das bedeutet untadelig. Ein Leiter soll nicht ständig damit zu tun haben, sich selbst zu rechtfertigen und sich selbst verteidigen zu müssen, sondern ein Leiter muss den Rücken frei haben, um für die Sache des Herrn einzutreten. Er darf nicht ständig ein Selbstverteidigungsleiter sein. Schon bei einem weltlichen Minister belastet das die Amtsausübung schwer, wenn er sich ständig für sein eigenes Fehlverhalten rechtfertigen muss. Und wie viel mehr ist ein geistlicher Leiter darauf angewiesen, dass er zum Beispiel Schuld bei Gemeindegliedern ansprechen kann, in angemessener Weise Schuld ansprechen kann. Und er wird sich das kaum trauen und man kann ihm das auch nicht leicht abnehmen, wenn er selber eine offene Flanke hat. Wenn er selber in irgendeiner offenen Sünde lebt. Nochmal, es geht nicht um Sündlosigkeit. Wir sprechen immer als begnadigte Sünder zu begnadigten Sündern. Als Christen zu Christen. Und doch brauchen die Leiter eine grundsätzliche Integrität. Dass jemand in seinem Reden und in seinem Verhalten ein Vorbild sein kann, ein echtes Vorbild. Das meint Paulus hiermit untadelig. Das ist natürlich Gottes Ziel mit jedem seiner Kinder. Wir sollen alle immer mehr in das Bild Christi hineingestaltet werden. 2. Korinther 3, Vers 18, nicht nur die Leiter, ist doch klar. Aber für einen Leiter ist es unverzichtbar. Und darum hat Paulus seine Integrität, seinen guten Ruf auch immer wieder verteidigt. Und der wurde ja oft genug diffamiert und verdächtigt, dieser gute Ruf des Paulus. Und Paulus hat ihn verteidigt, nicht wegen seiner eigenen Ehre. Paulus hat seinen Ruf verteidigt, nicht weil er glänzend in die Geschichtsbücher der Kirchengeschichte eingehen wollte. Paulus hätte es sich leisten können, die Leute einfach reden zu lassen. Nach dem Motto, redet doch, was ihr wollt. Ich weiß, was zwischen meinem Herrn und mir los ist. Und er schreibt das auch mal. In meinem Gewissen muss ich mir nichts vorwerfen, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. 1. Korinther 4, Vers 4. Ich lebe nicht in eurem Urteil, ich lebe auch nicht in meinem eigenen Urteil, sondern ich lebe im Urteil Christi. Und doch hat Paulus seine Integrität verteidigt, denn es war nötig dafür, dass er seinen Dienst tun konnte. Dass ihm die Leute was abgenommen haben. Dass er den Rücken frei hatte, seelsorgerliche Entscheidungen zu treffen. Dafür war es unverzichtbar. Und es ist so wichtig, dass eine Gemeinde darauf vertrauen kann, dass ihre Leiter untadelig sind. Das ist so wichtig. Und darum stehen die Leiter auch unter besonderer Beobachtung. Aber sie stehen auch unter einem besonderen Schutz. Wir werden das in einigen Wochen in 1. Timotheus 5 nochmal genauer sehen. Unter einem besonderen Schutz. Und die Leiter, wenn sie integer sind, haben sie auch ein Anrecht darauf, dass ihre Gemeinde ihre Unbescholtenheit verteidigt. Und das hat Paulus zeitweise bei den Korinthern vermisst. Er wurde übel angegriffen von Heckenschützen. Und es gab eine Zeit, da hat ihn kaum jemand in der Gemeinde hat eine Hand für ihn gerührt. Das hat ihn schwer verletzt, aber das hat sich dann auch wieder gebessert. Es geht in erster Linie ja gar nicht um einzelne Personen, sondern es geht um ihre Aufgabe, um ihre Funktion für die Gemeinde. Und darum, wer hinter dem Rücken der Gemeindeleitung über sie redet, wer Misstrauen in ihre Integrität schürt und wer durch große oder kleine Nadelstiche die Glaubwürdigkeit der Gemeindeleiter durchlöchert, mal hier eine Bemerkung, mal da ein kleines Gespräch, mal dort eine Andeutung, der beschädigt die Stabilität und er beschädigt die Kraft der Gemeinde. Darum geht es. Und darum ist das so eine ernste Sache. Untadelig. Also sollen die Leiter sein. Untadelig. Und woran kann man das nun praktisch festmachen? Paulus zeichnet uns dazu jetzt eine Charakterstudie. Und was Paulus hier benennt als Voraussetzung für den Leitungsdienst, das sind nicht so sehr bestimmte Fähigkeiten. Also ein Leiter kann der werden, der besonders gut reden kann oder schnell denken kann oder geschickt auftreten kann oder diplomatisch vermitteln kann. Das kann alles sehr hilfreich sein für seinen Dienst als Gemeindeleiter. Aber wichtiger ist noch eine bestimmte Charakterprägung. Und deshalb zeigt Paulus uns hier in erster Linie eine Charakterstudie mit diesen Kriterien. Sehen wir uns diese Charakterstudie noch an. Sie beginnt mit dem Privatesten des Privaten, nämlich mit der Ehe des angehenden Leiters. Und das ist das erste Kriterium, was Paulus unter dieser Überschrift, unter diesem Motto untadelig benennt. Ein Bischof aber, ein Leiter soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau. Das ist das Erste. Mann einer einzigen Frau. Also zunächst ist damit nochmal festgehalten, Gemeindeleitung ist die Aufgabe der Männer. Nicht aller Männer, aber einiger Männer. Das war ja auch in Kapitel 2 schon deutlich geworden. Und dieser Leiter soll nun ein Eine-Frau-Mann sein, wie man fast übersetzen könnte. Ein Einem-Frau-Mann. Das heißt, er soll ganz exklusiv seiner eigenen Frau zugewandt sein. Als Mann. Damit ist nicht gemeint, wie man vordergründig missverstehen könnte, die anderen Christen können in Polygamie leben. In mehr Ehe nur der Leiter nicht. Ist natürlich nicht gemeint. Polygamie war für Christen niemals eine Möglichkeit, auch damals nicht, weil es gegen die Schöpfungsordnung gerichtet war. Die Sache war für alle Christen immer eindeutig geklärt. Sie war damals übrigens sogar vom römischen Recht verboten, Polygamie. Also das ist hier nicht gemeint, dass nur der Leiter nicht in Polygamie leben darf oder nur die Leiter. Paulus fordert hier auch nicht, dass ein Gemeindeleiter in jedem Fall verheiratet sein müsse. Also er muss wenigstens verheiratet sein, wenn er eine Leitungsaufgabe wahrnehmen will. Das fordert Paulus auch nicht. Dann hätte er ja selbst keine Leitungsaufgaben wahrnehmen können, weil Paulus unverheiratet war. Nein, was hier mitschwingen kann, ist der Hinweis, dass ein Gemeindeleiter nicht geschieden sein und nun in einer zweiten Ehe leben darf. Als Witwer ist das natürlich etwas anderes. Denn nach der Schöpfungsordnung gilt der Grundsatz, bis dass der Tod euch scheide. Das heißt, bis einer von beiden stirbt, gehören die beiden vor Gott noch zusammen, weil die Ehe unauflösbar ist, biblisch. Und solange soll der Mann keine andere Frau heiraten, sondern eben Mann einer Frau sein, solange sie lebt. Und gerade für einen Leiter ist es wichtig, auch mit seinem Vorbild für die göttliche Schöpfungsordnung einzustehen. Und auch deshalb ist es eine Katastrophe, wenn man in manchen evangelischen Landeskirchen sogenannte Bischöfinnen wählt, schon das ist gegen Gottes Wort, und dann teilweise noch solche wählt oder im Amt belässt, die geschieden sind. Das ist doppelt gegen Gottes Wort. Aber dieser Vers sagt noch mehr. Ein Ehemann soll seiner eigenen Frau ganz treu und ergeben sein. Mann einer Frau. Auch in seinen Blicken, auch in seinen Gedanken. Er soll zu anderen Frauen ein gutes, freundliches Verhältnis pflegen. Aber ein Leiter soll nicht als Frauenheld oder Charmeur in der Gemeinde auftreten. Mann einer Frau. Und dann gleich ein zweites Charaktermerkmal. Das kann man nennen besonnene Selbstdisziplin. Besonnene Selbstdisziplin. Dazu fasse ich die nächsten drei Begriffe zusammen. Wie soll er sein? Vers 2 noch. Nüchtern, maßvoll und würdig. Maßvoll kann man auch übersetzen mit besonnen und diszipliniert. Das alles beschreibt eine besonnene Selbstdisziplin. Er soll nüchtern sein. Das heißt, er soll einen klaren Kopf haben. Kein Schwärmer. Ein gutes Urteil. Und deshalb hat er sich dann auch selbst im Griff. Er ist maßvoll. Er ist nicht ein Spielball seiner Gefühle. Heute diese Sache, morgen jene. Er lässt sich nicht ständig hinreißen. Maßvoll, besondere Selbstdisziplin. Und weil er sich innerlich beherrschen kann, wird das auch an seinem äußeren Auftreten sichtbar. Respektabel kann man das übersetzen, würdig. Das ist das Gegenteil von chaotisch. Er kann ehrbar auftreten, er kann gezielt handeln. Das ist hier gemeint. Besonnene Selbstdisziplin. Nüchtern, selbstbeherrscht, maßvoll, respektabel im Auftreten. Und darum kann man einen solchen Menschen, muss man einen solchen Menschen ernst nehmen. Und wieder ist deutlich, was Paulus hier für die Leiter schreibt. Das sollen alle Christen anstreben. Das ist die Frucht des Geistes, die Jesus in allen wirken will. Jesus nimmt ja jeden seiner Jünger in die Heiligung mit hinein. Aber für die Leiter gilt, sie sollen Vorbilder sein. Sie müssen diese Haltung auch schon ein Stück weit entwickelt haben, weil das für ihren Leitungsdienst wichtig ist. Besonnene Selbstdisziplin, dass man sich manchmal noch aufraffen muss. Nochmal weitermachen, auch wenn man eigentlich keine Kraft mehr hat, sich selbst überwinden. Und auch dann nochmal ruhig zuhören und auch dann nochmal gut zureden und dann nochmal nachgehen, wenn die Geduld eigentlich schon fast aufgebraucht ist. Das soll ein Leiter tun. Besonnene Selbstdisziplin. Und dann ein drittes, Gastfreundschaft. Er soll gastfrei sein. Ein interessantes Kriterium. Da steht wörtlich eigentlich, er soll Liebe für Fremde haben. Philoxenia ist das griechische Wort. Philos, der Freund, und Xenos, der Fremde. Das spielt im Neuen Testament ohnehin eine wichtige Rolle. Herberget gern, sagt Paulus in Römer 12, Vers 13 und Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Damals war das Reisen noch viel gefährlicher. Es gab kaum Unterkünfte. Auch für die reisenden Missionare war das wichtig, dass sie immer wieder Zuflucht fanden bei ihren Glaubensgeschwistern. Aber auch heute ist christliche Gastfreundschaft ein hohes Gut. Ein Zeichen der Liebe, dass ich mich für den anderen interessiere. Dass ich ihm Gutes tun will. So ist es, wenn wir einander einladen. Und das Wort, das hier steht, das ist interessant. Das macht noch einen besonderen Akzent deutlich. Liebe für Fremde. Wir kümmern uns nicht nur um unseren vertrauten Klüngel. Nicht nur um die Leute, mit denen wir uns ohnehin regelmäßig sehen. Das ist auch wichtig. Aber es ist ebenfalls wichtig, dass wir noch mehr auf Fremde zugehen. Ich denke auch für uns als Gemeinde. Auf Fremde zugehen, vielleicht auch die zum ersten oder zum zweiten Mal erst in unserem Gottesdienst sind. Dass wir sie ansprechen. Schenken wir denen genügend Aufmerksamkeit? Das müssen wir uns immer wieder fragen, alle zusammen. Achten wir darauf, dass sie eine Tasse Kaffee bekommen. Ist erstmal nur eine kleine Geste, aber nicht unwichtig. Dass die Kinder ihre Kekse haben, auch wichtig. Das ist eine Frage der Liebe. Nehmen wir sie vielleicht auch einmal spontan mit zu uns nach Hause, damit sie unser Lebensumfeld kennenlernen. Auch wenn alles vielleicht nicht ganz optimal vorbereitet ist, aber macht ja nichts. Liebe Gemeinde, lassen wir uns doch von dem Herrn noch viel mehr den Blick weiten. Über unsere vertrauten Kontakte hinaus. Und da kann sich viel entwickeln. Ich denke, wenn jeder von uns sich vornimmt, wenigstens einmal im Monat, ganz praktischer Versuch, jeder von uns einmal im Monat, wenn er jemanden zu sich nach Hause einlädt, zu dem er bisher noch keinen Kontakt hatte, was könnte das in Bewegung bringen? Gastfrei. Und zwar vorzugsweise jemanden einzuladen, bei dem ich den Eindruck habe, dass er oder sie noch nicht so viele Einladungen erhält. Das hat nichts mit Aktionismus zu tun, sondern mit einer treuen Anwendung dessen, was uns die Bibel über Gastfreundschaft lehrt. Das ist mir nochmal ganz neu deutlich geworden auch an diesem Vers. Und auch da sollen die Ältesten, soweit es ihre Kräfte erlauben, mit gutem Beispiel vorangehen. Da sehen wir schon, wie wichtig es ist, dass wir als Leiter von unseren Frauen unterstützt werden, zuallererst von unseren Frauen, denn ohne unsere Frauen gibt es keine Gastfreundschaft. Ich möchte niemandem zumuten, nur mein Gast zu sein. Und so fügt sich die Charakterstudie langsam zusammen. Mann einer Frau, besonnene Selbstdisziplin, Gastfreundschaft. Es folgt ein viertes. Und wir sollten wirklich versuchen, heute dieses ganze Bild zusammenzubekommen. Wir werden jetzt etwas schneller durch die nächsten Verse gehen. Das vierte, Lehrfähigkeit. Die Ältesten sollen sich um die biblische Lehre mühen. Sie sollen auch darin ein Vorbild sein, wie sie sich reinknien in die Heilige Schrift. Gottes Wahrheit immer besser kennenlernen. Dafür ist nie zu spät. Und das heißt nicht, dass alle Leiter in der öffentlichen Verkündigung tätig sein müssen. Offensichtlich war das auch in der frühen Gemeinde nicht der Fall. In 1. Timotheus 5, Vers 17 sagt Paulus, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man doppelter Ehre wert. Und dann fügt er nochmal hinzu, besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Es haben also offensichtlich nicht alle öffentlich verkündigt in der Gemeindeleitung, auch schon damals. Aber neben der öffentlichen Verkündigung, im Gottesdienst, in der Bibelstunde, gibt es noch weitere Bereiche, bei denen man es mit Lehre zu tun hat. Die Lehre in der Gemeinde muss beurteilt werden, begleitet werden. Man muss falsche Lehre erkennen, rechtzeitig darauf aufmerksam machen, korrigieren, Konsequenzen ziehen, wenn Leute, die Falsches lehren, enttarnt werden. Man muss die biblische Lehre auf die seelsorgerlichen Entscheidungen anwenden. In den seltenen Fällen, wenn jemand vom Abendmahl ausgeschlossen wird für eine Zeit, ist es immer die Anwendung von biblischen Grundwahrheiten. Das kann ja nie einfach nur Geschmacksfrage oder Willkür der Ältesten sein. Da geht es immer um biblische Lehre. Neulich habe ich schon erwähnt, was ich in letzter Zeit immer wieder von Christen gehört habe, dass sie sagen, in unserer Gemeinde sind die und die falschen Lehren eingebrochen und keiner sagt etwas und keiner scheint es zu merken. Und wenn man dann zurückfragt, ja, was machen eure Ältesten? Tja, die sagen auch nichts, sie lassen alles laufen. Aber gerade hier werden sie gefragt. Die Gemeindeleitung trägt als Ganze die Verantwortung für das, was in der Gemeinde und durch die Gemeinde gelehrt wird. Die Gemeindeleitung als Ganze. Und damit legen sie den Kurs fest. Dafür halten sie auch den Kopf hin. Umso wichtiger, dass es ein klarer Kopf ist, wovon Paulus im nächsten Punkt spricht. Kein Säufer, sagt er in Vers 3. Kein Säufer. Man reibt sich die Augen, wenn man das liest. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Warum schreibt Paulus das? Nun, wir sehen daran, wie sehr die Gemeinde noch in der Welt lebt. Und wie sehr auch wir Christen noch von den Versuchungen der Welt umgeben sind. Paulus fordert hier keine totale Abstinenz, also dass ein Gemeindeleiter gleich beim Weißen Kreuz Mitglied werden muss oder beim Blauen Kreuz. Das Blaue Kreuz nimmt ja Leute auf, die sich verbindlich dazu erklären, kein Alkohol mehr zu trinken. Also es geht nicht um ein generelles Alkoholverbot für geistliche Leiter. Aber Paulus erinnert daran, dass wir auch in diesen praktischen Fragen mit unserem Leben vor Gott stehen. Natürlich. Und das ist jetzt auch wieder eine Frage der Selbstdisziplin. Wie gehen wir mit Genussmitteln um? Alkohol ist ja nur ein Beispiel. Rauschgift, Nikotin, Völlerei, Spielsucht, Internetabhängigkeit. Das muss gar nicht immer alles ans Licht kommen. Und doch fragt der Herr auch nach unseren verborgenen Stunden. Er fragt danach, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Kein Säufer. Und dann das Nächste, da können wir wieder drei Begriffe zusammenfassen. Wer einen Leitungsdienst übernehmen will, braucht dafür sechstens friedliebende Geduld. Friedliebende Geduld, so möchte ich das zusammenfassen. Nicht gewalttätig steht hier, sondern gütig, nicht streitsüchtig. Interessante Begriffe. Nicht gewalttätig, das kann man auch übersetzen, nicht ein Schläger. Nicht ein Schläger, man kann ja, man prügelt ja nicht nur mit Fäusten, sondern man kann auch mit Worten prügeln und einfach brutal dazwischen knallen. Paulus sagt, er soll nicht gewalttätig sein. Ein Gemeindeleiter muss sich in der Gewalt haben. Aber er soll nicht nur das Schlechte unterlassen, sondern er soll auch aktiv die Situation beruhigen. Da steht nicht gewalttätig, sondern eiskalt. Sondern da steht nicht gewalttätig, sondern gütig. Liebevoll. In dieser Hinsicht sollen wir unserem Herrn immer ähnlicher werden, wie Paulus das in 2. Korinther Kapitel 10 auch mal gesagt hat über unseren Herrn Jesus. 2. Korinther 10, da sagt Paulus, ich selbst aber ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi. Und in Matthäus 11 hat unser Herr selbst gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist hier gemeint und so sollen auch die Gemeindeleiter des Herrn sein. Gütig. Und dazu passt dann nicht streitsüchtig. Titus 1, Vers 7 sagt, nicht jähzornig, nicht eigensinnig, fügt Titus noch hinzu. Ein Gemeindeleiter muss Unrecht ertragen können, ohne mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Er muss Unrecht ertragen können, ohne darüber bitter zu werden und mutlos. Das heißt nicht, dass ein guter Gemeindeleiter dem Unrecht einfach zuschaut, tatenlos, das heißt aussitzt. Das ist nicht gesagt. Das ist völlig falsch. Sondern er muss besonnen und maßvoll eingreifen, durchgreifen, handeln. Aber eben nicht gewalttätig, sondern gütig. Und wir werden darauf im 2. Timotheusbrief nochmal zurückkommen bei Gelegenheit. Da sagt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Und dann kommt's, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe. Also er muss Böses ein Stück weit aushalten können, aber ihm dann widerstehen mit Ruhe und Festigkeit und mit der Absicht, die Widerstreitenden zur Buße zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Und die Haltung, die es dafür braucht, ist friedliebende Geduld. Diese friedliebende Geduld ist übrigens auch unheimlich wichtig für das Miteinander der Ältesten selbst. Denn nur so ist man geistlich teamfähig. Ohne das geht's nicht. Jeder einzelne Leiter muss stark genug sein, um sich selbst zurücknehmen zu können. Das ist ganz wichtig für die Zusammenarbeit der Ältesten. Einzelkämpfer haben keinen Platz in diesem Leitungsteam, wie Paulus das beschreibt. Einzelkämpfer, Sturköpfe, eigensinnige Typen können nicht in dieser Weise Gemeindeleitung ausüben. Da kommt es darauf an, dass jeder auf den anderen hört. Da kann man schon engagiert werden, auch heftig miteinander diskutieren, na klar. Aber keiner versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen. Jeder deckt seine Motive auf. Und Gemeindeleitung bedeutet, dass man geduldig um Lösungen ringt und einander trägt. Und ich darf sagen, das gehört für mich auch zu den besonders beglückenden Erfahrungen der letzten 3,5 Jahre. Wie wir auch in dieser Gemeindeleitung den Weg miteinander gegangen sind und uns gegenseitig getragen haben. Das war eine wunderbare Gemeinschaft. Das darf ich hier einmal so ganz persönlich bekennen. Und das war nur möglich durch die friedliebende Geduld aller Beteiligten. Wir waren sehr verschieden in unserer Art. Und wir haben es uns nicht immer leicht gemacht. Aber der Herr hat uns in dieser Weise wunderbar gemeinsam geführt, sodass wir auch einander in dieser Zeit dienen konnten. Friedliebende Geduld. Und dann den siebten Punkt, den können wir ganz schnell abhandeln, weil Paulus auf das Thema Geld noch ausführlicher eingehen wird in späteren Abschnitten. Nicht geldgierig soll er sein. Nicht geldgierig, denn Geldliebe birgt eine größere Gefahr für unseren Glauben, als uns gemeinhin bewusst ist. Da kommen in einigen Wochen dazu. Und dann achtens, ein guter Hausvater. Das sind die Verse 4 bis 5. Jetzt kommen wir schon langsam auf die Zielgerade. Verse 4 bis 5. Schauen Sie nochmal hin. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wir hatten schon gesagt, der Gemeindeleiter muss nicht in jedem Fall Familie haben. Aber wenn er Familie hat, sagt Paulus, dann ist das Haus, dann ist seine Familie auch ein Feld, in dem er sich geistlich bewähren muss. Und in dem eigenen Hause gut vorstehen, in dem Wort für vorstehen, da steckt einmal führen und versorgen, beides, wie ein Hirte, führen und versorgen. Er muss seine Leute führen und er muss seine Leute versorgen. Er muss eine Frau haben, die seinen Dienst von ganzem Herzen unterstützt, sonst kann er das nicht. Und natürlich haben die Leiter eine besondere Verantwortung, was das Vorbild für die übrigen Familien in der Gemeinde angeht. Die orientieren sich möglicherweise an den Leitern, zumindest sollten sie es können. Und darum muss sich ein Gemeindeleiter auch genügend Zeit für die eigene Familie nehmen. Es ist kein gutes Vorbild, wenn er über seinen Aufgaben der Gemeindeleitung seine Allernächsten vernachlässigt. Und umgekehrt gilt, je liebevoller sich ein Gemeindeleiter um seine eigenen Leute kümmert, umso größer ist die Aussicht, dass sie ihm auch in seinem Dienst den Rücken stärken, dass sie mit hineingenommen werden in seinen Dienst und mit ihrem Herzblut dahinterstehen. Und das gilt ja nicht nur für die Frau, sondern auch für die Kinder, je nach Alter natürlich. Und hier spricht Paulus mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Kindern, die noch unter der elterlichen Verantwortung leben. Also für die die Eltern erziehungsberechtigt sind, für die die Eltern jetzt Verantwortung tragen, so ist das hier gemeint. Und für die muss er jetzt seine Verantwortung beweisen. Also angenommen, jemand ist in seinen frühen Ehejahren noch nicht Christ gewesen, die Kinder sind längst erwachsen und leben nicht mehr in seiner Verantwortung, dann ist dieser Zustand kein Hinderungsgrund dafür, dass er jetzt Gemeindeleiter wird. Es geht um die Situation jetzt. Zugleich wird er aber jetzt fragen, was er nachträglich noch tun kann, um seine Kinder zu gewinnen. Er muss jetzt seinem Hause gut vorstehen. Und wenn er jetzt Kinder hat, die noch unter seine Erziehung gewissermaßen fallen, soll an denen deutlich werden, dass sie sich dem Vater unterordnen, dass sie den Vater respektieren und dass er sich liebevoll um seine Kinder kümmert. Das ist es. Er soll sich gut um sein eigenes Haus kümmern. Das ist das Testfeld seines Dienstes. Damit sagt Paulus nicht, er muss eine perfekte Familie haben. Aber das ist unser Testboden. Und bei Titus steht es ganz ähnlich. Da heißt es noch, dass die Kinder Pistoi sein dürfen, sein sollen. Und Pistoi, das kann man übersetzen mit gläubig oder aber auch mit treu oder zuverlässig. Ich denke, hier ist Letzteres gemeint. Die Kinder sollen treu und zuverlässig sein in ihrem Verhalten, wegen der Grammatik in Titus 1, Vers 6, wo die nächsten Worte dann das Pistos erklären. Zuverlässige Kinder, was sich darin zeigt, dass sie nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Also das deutet eher darauf hin, dass hier gemeint ist, dass die Kinder sich gut einfügen. Und das wird bestätigt durch den Zusammenhang hier mit 1. Timotheus 3, wo es ja auch nicht um den Glauben der Kinder geht, sondern darum, wie sie sich verhalten. Und außerdem, gerade wenn die Kinder noch klein sind, wie will man ihnen ins Herz schauen, um letztgültig über ihren Glaubensstand zu urteilen? Aber ob der Vater mit seinem Haus klarkommt, ob er in der rechten Weise für die Seinen sorgt, ob er sie führt, ob er ihnen Geborgenheit gibt und ob sie in einem gesunden Verhältnis miteinander leben und die Kinder sich ein- und unterordnen können, das ist ein wichtiger Hinweis. Also ein guter Hausvater soll er sein. Neuntens, kein frisch Bekehrter. Vers 6. Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Das heißt, einer, der noch jung im Glauben steht und der noch nicht viel Zeit hatte, zu reifen und zu wachsen Um einen solchen Menschen geht es hier. Hier geht es nicht um das Lebensalter, sondern es geht darum, wie lange ist er schon Christ? Wie lange lebt er schon mit dem Herrn Jesus? Und solche Kandidaten sind offensichtlich, sagt Paulus, besonders gefährdet, dass sie durch ein schnell gewonnenes Amt in der Gemeinde stolz werden, dass sie sich überheben. Und davor warnt Paulus. Er sagt, ihr tut denen keinen Dienst. Und wenn sie zu schnell in ein Amt kommen, gefährden sie damit nicht nur ihren Leitungsdienst, nicht nur die Gemeinde, sondern auch ihre eigene weitere geistliche Entwicklung. Sie werden verführt zum Stolz, wenn sie ohne ausreichende Erfahrung in dieses Amt hineinkommen. Und Paulus bringt einen drastischen Vergleich. Er sagt, so wie der Teufel für seinen Stolz gerichtet wurde, so wird Gott auch sie für ihren Stolz zur Rechenschaft ziehen. Sie werden dem Urteil verfallen, dem auch der Teufel verfallen ist. Ein hartes Bild, eine deutliche Warnung. Und darum sagt Paulus, bringt ihr Menschen, die noch relativ jung im Glauben sind, in eine unnötige Gefahr, wenn ihr sie verfrüht in Leitungsämter beruft. Und dann zum guten Schluss noch eine letzte Leitlinie, Vers 7. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, also bei den Nichtchristen, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Also auch als Nachbar, auch als Arbeitskollege, auch als Elternvertreter und, soll der Leiter einen guten Ruf haben in der Welt, soweit es an ihm liegt. Natürlich, wenn er wegen seines Glaubens angegriffen wird, ist das etwas anderes. Wenn er angegriffen wird, weil er sich öffentlich kritisch etwa zu ethischen Fragen äußert, dann kann es schon passieren, dass man sagt, was ist denn das für ein Extremist? Das meint Paulus hier aber nicht. Aber im weltlichen Zusammenhang darf er nicht menschlich als Streithammel oder dauernder Egoist in Erscheinung treten. Das ist gemeint. Sondern er soll einen guten Ruf haben. Schließlich repräsentiert er ja die Gemeinde Jesu auch in der Öffentlichkeit. Und darum fällt jede Schande, die er verschuldet, auf die Gemeinde zurück. Natürlich auch hier gilt das. Jeder Christ repräsentiert die Gemeinde. Jeder Christ ist ein Zeuge für seinen Herrn. Und doch haben die Leiter eine besondere Verantwortung und sollen in besonderer Weise Vorbild sein. Darum setzt Paulus uns diese Leitlinien auf die Tagesordnung. Was heißt untadelig? Wir hatten gesehen, erstens Mann einer einzigen Frau, zweitens besonnene Selbstdisziplin soll ihn auszeichnen, drittens um Gastfreundschaft soll er sich bemühen, viertens, er soll lehrfähig sein, also er soll Lehre beurteilen und sich mit Lehre befassen und auseinandersetzen. Kein Säufer. Dann sechstens, friedliebende Geduld soll ihn prägen. Nicht geldgierig soll er sein. Siebtens, achtens, ein guter Hausvater. Neuntens, kein frisch Bekehrter. Und schließlich zehntens, soll er ein gutes Zeugnis haben gegenüber der Welt. Einmal tief durchgeatmet. Liebe Gemeinde, wer diese Liste ernst nimmt, dem dürfte es nicht mehr schwerfallen, demütig zu werden. Und genau solche Leute gebraucht Jesus zur Leitung seiner Gemeinde. Genau solche Leute gebraucht er, die von Anfang an wissen, dass sie völlig von ihrem Herrn abhängig sind. Die sich gar nicht erst einbilden, sie könnten von ihren natürlichen Vorgaben her in diesem Dienst irgendetwas bewegen. Die mit zitternden Knien und mit bangem Herzen und mit einer ungeheuchelten, echten inneren Demut, so fröhlich sie auch nach außen auftreten mögen, wissen, Herr, wenn du mich wirklich in dieses Amt hineinführst, dann wirst du sehen, was du da bekommst. Aber hilf mir, ich meine es ernst, wenn du es wirklich willst, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Ich weiß, dass ich persönlich überfordert bin. Ich weiß, dass ich das allein von meiner eigenen Kraft und Kompetenz her nie abdecken könnte. Aber wenn du das willst, dann musst du mich immer mehr in diese Kriterien hineinwachsen lassen. Und immer mehr den Leiter aus mir machen, der deiner Gemeinde wirklich dienen kann. Wilhelm Krummacher hat das in einem Gebet so ausgedrückt. Er hat gesagt, das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer. dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde niedertratst. Es kommt auf Gott an, der uns gebrauchen will. Und er kann uns umso besser gebrauchen, je mehr wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst sind. Und doch sagen, ja Herr, wir akzeptieren, dass das dein Modell ist, dass das dein Wille ist. Und lass uns da hineinwachsen. Zum Schluss erinnert Paulus daran, dass wir bei diesem ganzen Thema einen Faktor immer im Blick behalten müssen. Und das will ich hier zum Abschluss noch sagen. Dieser letzte Halbsatz in Vers 7, wo Paulus sagt, er muss einen guten Ruf haben, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Der Teufel legt seine Schlingen aus. Dann hat sich nichts geändert. Und der Teufel will vor allem die Leiter der Gemeinde zu Fall bringen. Weil, wenn ihm das gelingt, er der Gemeinde besonderen Schaden zufügen kann. Und darum hat die Gemeinde auch für ihre Leiter und deren Familien eine besondere Verantwortung. Sie soll, wenn sie ihre Leiter beruft, diese Leitlinien von 1. Timotheus 3 fest im Blick haben. Und die Gemeinde soll den Dienst ihrer Leiter annehmen und sich dem Dienst ihrer Leiter unterordnen, mit der Bibel in der Hand. Die Gemeinde soll schließlich ihre Leiter verteidigen gegen Angriffe von allen Seiten. Und die Gemeinde soll treu und beständig für ihre Leiter beten. Und soll ihre Leiter auch in jenen Zeiten im Gebet tragen, wo nichts Spektakuläres passiert, wo einfach der normale Dienst von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Sonntag zu Sonntag zu tun ist. Gemeinde, betet für eure Leiter. Möge der Herr seine schützenden Hände immer über unsere Gemeinde halten. Ihm sei alle Ehre. Amen.